Hamburg, meine Perle. Hallo aus der schönsten Stadt Deutschlands. Für unsere neue Episode haben wir uns mit Christian Rach in seinem Büro gleich gegenüber vom Hamburger Fischmarkt getroffen. Wenn man mit ihm an einem Tisch sitzt, braucht man kein Drehbuch. Die Themen zur Gastrobranche liegen ihm am Herzen und kommen ganz automatisch auf den Tisch. Gepaart mit kulinarischen Schwärmereien von leckeren Rezepten, identitätsstiftendem Essen und Lieblingsrestaurants. Wie soll es auch anders sein? Bei drei Food-Verrückten an einem Tisch. Das ist kein Gespräch in Headlines. Christian äußert sich ausführlich und angenehm differenziert. Natürlich geht es auch um seine Meinung zur 7%-Debatte. Ihr bekommt einen Einblick hinter den Kulissen von dem TV-Format Grill den Hänsler, vom Rentner im aktiven Unruhezustand, wie er sich selbst nennt. Jetzt aber viel Spaß bei einer guten Stunde mit Christian Rach.
Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Freunde, Christian Rach ist bei uns. Ein begnadeter Koch, ein strenger Kritiker, ein unbestechlicher Juror und ein Saarländer, der seit Ewigkeiten hier in Hamburg lebt. Lieber Christian, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen bei dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Ulf.
Für mich ist es heute irgendwie eine besondere Herausforderung, Ulf und Christian, wenn ich bin sicher, meine Töchter werden im Anschluss die Podcast-Folge sehr intensiv hören, weil sie sind mega Fan von Grill den Hänsler.
Ja, schön, das finde ich toll. Jeder, der Fan ist, ist toll für die Sendung.
Vor allem, die sind noch sehr jung, nicht wahr?
Ja, die also, sind 14 und wir sind tatsächlich regelmäßig vorm Fernsehen und hören immer eure Jury-Bewertungen und sind da immer ziemlich interessiert.
Ja, das ist eine schöne Sonntagabendunterhaltung und das macht Spaß und so und oft schmeckt's gut und noch öfter schmeckt's nicht so gut.
Ich merke schon, es gibt A, noch Hoffnung für das lineare Fernsehen und B, ich glaube, Matthias, du kannst dir gleich noch kurz ein Autogramm holen, denn wir machen erstmal ganz kurz die Werbung und dann steigen wir richtig ein.
Freunde, kennt ihr den Google-Hupf nur von der klassischen Kaffeetafel? Oder ist er auch euch neulich schon bei Instagram begegnet? Ich finde ja, beim Anblick der Let's Google-Hupf-Produkte von Dr. Oetker Professional ist man schnell geneigt, sein Smartphone zu zücken. Das neue Konzept beinhaltet neben den typischen Google-Hupf-Kuchen auch kleine Dessert-Hupferl. Also kleine Desserts in Google-Hupf-Form, die echte Hingucker sind. 5 verschiedene Sorten bietet Dr. Oetker Professional an. Darunter klassisches wie Panna Cotta oder Tiramisu, aber auch moderne Sorten wie Dessert-Hupferl-Cheesecake, Lava-Cake-Schoko oder Mousse-Chocolat-Vegan. Besonders Instagrammable werden die kleinen Google-Hupfe, wenn man sie mit Soßen, Früchten oder Eis garniert. Aber auch die größeren Google-Hupf-Kuchen machen richtig was her. Mit einem Durchmesser von 22 cm sehen sie aus wie selbstgemacht und schmecken auch so. 7 Sorten, von klassisch bis modern und schokoladig bis fruchtig, lassen alle Kuchenfans ihren Lieblings-Google-Hupf finden. Auch vegane Gäste gehen bei der Sortenauswahl nicht leer aus. Alle Produkte sind tiefgekühlt, haben damit eine lange Haltbarkeit und ermöglichen eine hohe Planungssicherheit. Eine unkomplizierte Zubereitung versteht sich von selbst. Die Produkte müssen lediglich aufgetaut werden. Gleichzeitig unterstützt Dr. Oetker Professional dank des Konzeptansatzes über die Produkte hinaus mit Servicematerial und Rezeptideen. Weitere Infos zum neuen Kuchen- und Dessertkonzept findet ihr unter www.oetker-professional.de.
Christian, wir kamen aus einer Zeit, wo wir einen Schlussrambo hatten. Jetzt weiß ich gar nicht, Ulf, ob man Rambo noch formulieren darf in der Diskussion um Winnetou und
Meinst du, ob der politisch korrekt ist?
Politisch korrekt, genau.
Ach klar, ist Kulturgut.
Dann lass es uns...
Rambo?
Na klar, okay. Rambo ist Kulturgut, oder?
Rambo 44. Wir stellen dir kurze Fragen, Christian, und du antwortest ganz kurz, damit unsere Hörer dich ein bisschen kennenlernen.
Also ich denke immer, auch Entschuldigung, in einem Podcast oder auch sonst, man muss aufhören, zu versuchen, alles politisch korrekt auszudrücken. Mhm. Es ist der Tod jeglicher vernünftigen Kommunikation, Konversation, Auseinandersetzung. Wenn es nur darum geht, könnte ich jetzt unter Umständen irgendwas, irgendjemanden, Umstand oder einen Zustand oder was Vergangenes oder was Zukünftiges nicht korrekt bewerten. Also es ist ein Graus.
Du sprichst mir aus der Seele, ist genau auch mein Absolut, Denken, ja. Weil man kann gar nicht jedem gerecht werden. Und wenn man sich nur darauf konzentriert, jedem immer gerecht zu werden und sich zu überlegen, ob da vielleicht irgendwo hinter der Hecke jemand sein könnte, der da irgendwie ein Problem damit hätte, ätzend. Also die Kraft wollen wir heute außen vor lassen.
Die nutzen wir besser, nutzen wir ohne Gendersternchen, genau. Ohne alles, genau. Sondern wir fangen einfach direkt
so
an.
So, los geht's.
Erste Frage, ganz einfach, kriegt bei uns jeder, lieber Christian. Was ist für dich Genuss?
Genuss ist Entspannung und Genuss ist Loslassen und Genuss ist die kleine Flucht ist vom Alltag.
Was ist deine größte Schwäche?
Ein Genussmensch zu sein.
Okay. Hajo Schumacher, auch ein begnadeter Journalist, hat auch einen Podcast. Ich frage für einen Freund. Ich frage jetzt für einen Freund, wo kaufst du deine Hemden?
Meine Hemden kaufe ich hier und da. Ich habe jetzt nicht eine Marke, die ich sage, das ist meine Marke. Ich bin da also universell und ich bin Hemden verrückt. Und wenn ich was sehe, was mir gefällt und ich es noch nicht habe, dann sage ich, ach, das wäre doch schön.
Das waren tatsächlich so ein paar Zuschriften von Menschen, denen wir geteilt haben, dass wir dich heute treffen. Und die attestieren dir halt einen coolen Style, kann man glaube ich sagen. Also das weißt du aber auch, oder?
Also ich bin einer, da hatte man früher im Fernsehen vermutlich die Probleme mit. Ich wache auf. Zum Beispiel an einem Drehtag, gucke das Fenster raus und denke, hey, was ist das für ein Wetter? Egal, ob es jetzt stürmt, schneit, die Sonne scheint, heiß ist. Und je nachdem, wie ich mich dann dazu fühle, von diesem ersten Blick ziehe ich mich an. Das heißt, es ist eben nicht, ich denke nicht am Spiegel dann, jetzt müsste ich die Hose und das Hemd kombinieren oder jetzt muss ich da noch eine Jacke oder ein Pullover darüber ziehen, sondern es ist wirklich eine Lust- und Bauchentscheidung und nichts anderes. Und auch wirklich nicht von Marken getriggert. Es gab natürlich immer wieder mal Angebote von Hemden. Für Mensch, Herr Rach, Sie haben immer tolle Hemden an. Wir würden Sie gerne da ausstatten. Und dann kommen schon Pakete an. Ich sage, vielen Dank, schicke ich gerne zurück. Weil ich brauche da diese Unabhängigkeit drin. Und weil es nicht von mir so eine modische Attitüde ist, sondern ich glaube, man nimmt mir ab, ich bin einfach so.
Und dann hast du heute Morgen einen sehr blauen Himmel gesehen, weswegen es ein petrolblaues Hemd geworden ist, der herbstlichen Witterung etwas angepasst mit langen Ärmeln, oder?
Ja, es war einfach die Stimmung heute Morgen und dann habe ich diese Farbe gewählt. Und Petrolblau, finde ich, ist es eine schöne Farbe. Es ist nicht zu dunkel, es ist aber halt auch leuchtend und ich mag gerne schöne Hemden, ja.
Sehr schön. Kochst du gern oder gehst du lieber essen?
Ich koche sehr gerne. Und zwar einfach deswegen, weil ich dann weiß, was drin ist.
Das ist dir wichtig wahrscheinlich, oder?
Das ist mir ganz wichtig. Und ich gehe gerne essen, sehr gerne essen, aber nur in Restaurants, wo ich weiß, was die reinmachen.
Okay. Und danach suchst du dann auch dein Restaurant aus oder geht es auch nach Namen, nach Empfehlungen, nach, keine Ahnung, will ich mal entdecken, wie der so ist, wie die so ist?
Naja gut, also wenn man die Neugierde verliert, wenn man in einer anderen Stadt ist oder sonst wo oder auch in der eigenen Stadt und nicht mehr sagt, okay, das könnte ich gerne mal, würde ich gerne mal probieren, dann kann man schon einpacken. Also Neugierde gehört immer dazu, aber auch manchmal den Rückzug auf das Verlässliche, das finde ich auch ganz wunderbar, dass ich nicht immer gleich ein Experiment eingehen muss.
Nächste Frage, Grill, Herlin oder Niki Nein?
Hä?
Ja, das sind die drei Destinationen oder die drei Restaurants. Es gibt noch mehrere im Hotel Hamburg vier Jahreszeiten. Ach, das weltbeste Hotel. Das weltbeste Hotel. Und alle drei Restaurants sind großartig. Der Grill wird ja gerade jetzt und renoviert und eröffnet in baldigster Bälde wieder. Ich bin natürlich eingeladen dort, bin aber nicht in Hamburg leider. Deswegen geht das nicht? Bin total gespannt.
Bist du schon eingeladen, Matthias?
Ingo Peters macht unglaublich
ist
tolle
eine Karte
Dinge.
Karte frei, wie du gehört hast.
Ja. Ich wollte jetzt da keinen irgendwie vorführen. Ich finde, Nikkei Nein ist vielleicht das beste asiatisch angehauchte Restaurant in der Hansestadt. Und ich fühle mich da unglaublich wohl und sage immer Family Style. Was heißt Family Style? Es kommt alles auf den Tisch und man pickt gemeinsam von immer ein paar Kleinigkeiten, die hingestellt werden. Und das heißt aber nicht, dass man ausgeliefert ist, sondern es gibt vielleicht einen Tag, wo ich sage, oh, bitte heute kein Heilbutt. als Beispiel. Und dann sage ich bitte heute kein Heilbutt und dann kommt auch kein Heilbutt. Das heißt also, das ist toll. Und Christoph Rüfer ist natürlich einer der besten Köche in Deutschland, nicht nur in Hamburg. Und das ist einfach im Herlin ist natürlich großartig.
In welchem Verhältnis stehen für dich Service und Küche für die Frage, wie zufrieden du an so einem Abend warst?
Wenn man der Statistik glauben darf oder den Erhebungen, dann ist das Wichtigste im Erleben des Gastes nicht das Essen, sondern es ist die Atmosphäre. Und die Atmosphäre wird geprägt zum größten Teil über den Service. Das heißt, jetzt haben wir gerade über das vier Jahreszeiten gesprochen. Natürlich kostet ein kulinarisches Erlebnis in vier Jahreszeiten Geld. Punkt. So, aber das vier Jahreszeiten hat bis darauf, dass man da natürlich vielleicht mehr zahlen muss und Gott sei Dank mehr zahlen muss als im schlechten Imbiss, keine Hemmschwellen. Das heißt, die haben es geschafft, dass man nicht sagt, oha, da kann ich nicht hineingehen. Sprich, ein Service, der Angst macht, wie das früher in der alten Schule oft war, ist eine Katastrophe für das Erleben, wenn man da als Gast ist. Ich liebe alte Schule, ich liebe gekonnten Service, ich liebe es, wenn der oder diejenige, die mich oder uns dann da bedienen, das Handwerk verstehen. Aber nur das Handwerk alleine reicht nicht. Das heißt, das Herz muss gepaart sein mit einem wunderbaren Handwerk. Und dann ist das toll. Und wenn ich sage, bleiben wir beim Vierjahreszeiten, ich liebe Grand Hotel, dann ist es Grand Hotel, aber mir ist nicht jeden Tag nach Grand Hotel. Also sind zwei Kriterien, nach was ist mir heute? Mir ist nie danach, nach einer Pseudo-Romantik von Akropolis, die es in Athen so gar nicht gibt oder in Griechenland so nicht gibt, oder nach einer Pseudo-Positano-Atmosphäre, wie man sie dann vorgaukelt. Aber ich liebe gerne authentisches Essen. Und wenn das authentische Essen auch noch von Menschen serviert wird, die davon was verstehen, sprich die vielleicht im besten Sinne dann aus Positano oder aus Italien oder aus Ligurien dann da kommen oder die dann, wenn sie Akropolis firmieren, vielleicht wirklich mal auch in Athen gelebt haben, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung, um vielleicht eine wunderbare Atmosphäre zu haben. Das Essen darf nie stören. Wenn das Essen besonders gut ist, ist es großartig. Wenn das Essen besonders schlecht ist, nutzt auch die tolle Atmosphäre nichts.
Das war jetzt fast ein bisschen bitter für Köche. Das Essen darf nicht stören.
Ja, bemerkenswerte Aussage.
Harte Aussage auf jeden Fall, aber dafür bist du ja auch bekannt. Ich würde aber mit dem Rambo
gleich... Das ist, Ulf, ich muss ja reingehen, das ist ja wirklich so. Die meisten der Gäste wählen nach dem Wohlfühl-Atmosphäre aus. Und die wenigsten gehen in ein Restaurant, um genau diese Küche zu haben, die sie glauben, dort finden zu können. So. Es ist ganz anders, wenn man unterwegs ist und man hat gehört, gelesen, sei es über einen Blog oder sei es über Bewertungen oder über den Michelin. Dort und dort ist ein ganz tolles Restaurant, neu bewertet, hoch bewertet, wie auch immer. Dann gehe ich dorthin, um die Küche kennenzulernen.
Ja.
Das heißt, das ist die Motivation, das ist dann der Anschub, Energie. Da sage ich, Menschenskinder, Jan Hartwig hat in München, wir reden jetzt nur über die hohen Dinger, wir können auch über die Basics reden. Jan Hartwig ist im Atelier raus aus dem Bayerischen Hof und hat dann ein Jahr später, dreiviertel Jahr später, da sein eigenes Restaurant aufgemacht. Also ist das für mich Motivation, dorthin zu gehen, weil ich die Küche von einem Jan Hartwig unglaublich schätze, der kreativ ist, der bodenständig aber kocht und nicht abgespaced, sondern der kocht noch. Und dann sage ich, wunderbar, wenn dann die Atmosphäre, diese Neugierde auf die Küche vom neuen Laden von Jan Hartmich dann auch noch toppt, das heißt, wenn ich mich dann da rundum so wohl fühle, super.
Mit Blick auf deine große Liebe zu gutem Service, was war das größte Trinkgeld, das du je gegeben hast und warum?
Also ich gebe Trinkgeld eigentlich immer, es sei denn, ist es äußerst schlecht.
Wenn der Service, auch so.
Wenn der Service äußerst schlecht ist. Ich gebe immer ein Trinkgeld zwischen 10% und 20%. Ich unterstütze damit leider auch Gastronomen, die nicht gut bezahlen, ihre Mitarbeiter nicht gut bezahlen. Und was eigentlich nicht okay ist, das Trinkgeld, pourboire auf Französisch, heißt, ja, damit du dir auch was leisten kannst. Und ich hoffe, dass Trinkgeld immer durch alle geteilt wird. Ich hatte es früher immer so gehandhabt in meinen Läden. Jeder bekommt Trinkgeld und nicht nur der Kellner. Gesetzkonform ist das nicht. Trinkgeld steht demjenigen nach Buchstaben des Gesetzes zu, dem man es in der Hand drückt. Das heißt also, und betriebsintern hast du im Prinzip, soweit ich informiert bin, keine rechtliche Handhabe, das anders zu handhaben.
Aber es ist ja nur fair, auch den Spüler, ja, auch gut, den aber Balkon.
Das ist der moralische Ansatz. Ja. Ja, und den sollte man natürlich leben, weil es geht um Wohlfühlatmosphäre, aber das müssen die Mitarbeitenden auch politisch korrekt mitmachen.
Ne? Okay.
Jetzt also haben wir die Summe ist schwierig zu sagen.
Ja, weil du hast jetzt die Frage gar nicht beantwortet. Wir haben viel gesagt.
Das ist Politiker-Speech, ne?
Ein bisschen. Und du verbringst zu viel Zeit mit Christian Lindner, glaube ich.
Das ist spannend, mit dem zu sprechen, aber ich verbringe nicht so viel Zeit. Die Höhe, also ich gebe nicht, wenn ich zum Beispiel eine große Geburtstagsfeier, die dann vielleicht mich 5.000 Euro gekostet hat, dann gebe ich nicht 1.000 Euro Trinkgeld. Es wäre auch moralisch nicht richtig.
Ja.
Also so. Das heißt, ich versuche dann aufzurunden. Ne? Das heißt, eine vernünftige Aufrundung zu machen. So.
Ich glaube, Ulf, wir tun gut daran, für die nächsten Podcast-Aufzeichnungen die Definition das Größte einmal einfach vielleicht auch mal nochmal zu hinterfragen, weil Sophia Rudolph war ähnlich, der Beste, also dieses Maximale, vielleicht braucht es das gar nicht. Wäre das okay für dich, Ulf? Wir denken mal drüber nach.
Ja, wir leben natürlich in einer Ranking-Gesellschaft und da ist es immer so verlockend nach dem Schlechtesten, nach dem Größten.
Das haben wir gar nicht gemacht. Nach dem Schlechtesten haben wir nicht gefragt. So böse sind wir ja nicht gewesen.
Ja, aber das impliziert das. Ich muss euch mal was gerade vorlesen. Das hat mir... Mal gucken, ob ich es gerade schnell finde. Also, ihr kennt alle den Spruch, Liebe geht durch den Magen, ne?
Ja. Yes, please. Ja.
Okay, so, das heißt aber, wenn man dann konsequent weiterdenkt, wenn Liebe durch den Magen geht, wodurch geht denn dann Hass? Also, das ist immer die Frage, da so, auch Masochisten bekennen bei der Folter alles, ne?
Stimmt, ja.
So. Und dann könntest du sagen, ist das aus Dankbarkeit oder aus der Folter? Also, wo alle einstimmig singen, ist der Text ohne Bedeutung. Es gab Zeiten und so weiter. Also es gibt viele solche Sprüche. Die Maximierung ins Extreme ist fatal, wie diese Beispiele jetzt zeigen. Ja, ist ja völliger Quatsch, was ich da jetzt gerade vorgelesen habe. Hat mir jemand geschickt, sollte ich mich zu äußern. Nee, kann man sich gar nicht zu äußern, weil es ist einfach an irgendeiner Stelle, es ist müßig. Und dieses Headlines, das Beste. Oh, das schrecklichste Erlebnis, das höchste Trinkgeld. Das ist Headline-Denken und wir sollten uns davor hüten, nur noch in Headlines zu sprechen. Und gerade wenn ihr so einen tollen Podcast macht, warum hört man überhaupt so was Blödes wie einen Podcast an? Weil Leute mal aussprechen können. Weil man Leuten mal den Raum gibt, in Gedanken zu Ende zu führen und wegkommt von der Headline-Talk.
Ja, und weil es natürlich auch sehr, sehr viel angenehmer ist und sehr, sehr viel entspannter ist, jemandem zuzuhören, als eine halbe Stunde zu lesen. Weil Lesen natürlich in der Tat viel, viel anstrengender ist, als mit den Ohren beim Sport, beim Autofahren oder wo auch immer einfach dann den Christian Rach dabei haben zu können.
Oh, da würde ich aber widersprechen. Lesen als entspannende Tätigkeit ist großartig. Und das ist eine Sache, das ist ja fast wie Meditation. Weil, wenn es ein gutes Buch ist, weil man dann in eine neue Welt, in einen anderen Kosmos entführt wird, der dich wegbringt von der Realität. Und das ist ja auch eine Grundlage der Meditation. Verschwinde aus dem Jetzt. Sei irgendwo und nirgendwo. Und deswegen finde ich, Lesen ist eine unglaubliche Sache. Wenn Kinder anfangen zu lesen, benutzen sie noch den Finger und gehen mit dem Finger Zeile für Wort, Zeile für Zeile. Weil noch eine Diskrepanz zwischen Sehen, Verfertigung der Buchstaben und der Interpretation der Buchstaben stattfindet.
Ja.
Wir lesen nur mit den Augen, ohne dass man irgendwas folgen muss. Und das heißt, die Tätigkeit und die Anstrengung ist unglaublich reduziert. Aber im besten Sinne des Wortes können wir in einem anderen Zustand entfleuschen.
Das glaube ich dir sofort. Damit bist du aber auch ein Stück weit natürlich im Bereich der Bildungsbürger. Wir haben immer weniger Menschen, die tatsächlich noch gerne lesen, gerade in den jungen Generationen. Aber das würde jetzt vielleicht wirklich zu weit führen.
Ja, ich wollte
lass
dir gerade
uns hier und jetzt
geben.
Zurückgeben.
Ja, genau.
Wir haben noch ein bisschen Rambo-Fragen. Ansonsten wird es mit der längsten Podcast aller Zeiten, glaube ich.
Wir waren ja eigentlich in der Idee, kurze Fragen, kurze Antworten zu geben.
Ach so.
Ja, ich versuche mal wieder zurückzukommen.
So, wobei, das habt ihr mir nicht gesagt.
Es war nicht minder interessant, auch dieses Headline-Denken. Aber da können wir ja später nochmal. Christian, mit wem willst du unbedingt noch mal essen gehen?
Mit wem? Also da meint er ja jetzt noch nicht meine Freunde und meine Familie, weil das machen wir.
Mit denen warst du wahrscheinlich ja schon.
Mit denen gehe ich gerne essen, genau. Mit wem würde ich gerne essen gehen? Das ist, ich weiß es gar nicht, die meisten nicht Liebhaber des guten Essens stören mich beim Essen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde vielleicht, also ich hatte mal Angela Merkel in einem Interview fragen dürfen, ich sage, wie ernährt ihr euch eigentlich? Wenn oder nicht ihr euch, sondern sie sich. Und dann hat sie gesagt, ach, macht man sich keine Sorgen, wir werden gut gemacht. Gut versorgt und so weiter. Und man weiß ja, dass sie gerne so einen Apfelkuchen hat oder auch eine Roulade und sowas isst sie sehr gerne. Ich glaube, ich würde gerne mit ihr essen gehen und würde gucken, erstens, was sie bestellt, würde aber gar nicht da über das Essen groß sprechen, würde sie fragen, liebe Frau Merkel, rückblickend die 16 Jahre, nicht nach Fehlern fragen, sondern fragen, was haben Sie versäumt? Was haben Sie versäumt?
Glaubst du, das wäre ein Gespräch? Sorry, dass ich da gleich dazwischen gehen würde. Ist sie von ihrer Selbstreflexion, dann würde sie drauf einsteigen?
Wenn das nicht in einem Podcast stattfindet und ohne Mikrofon ist,
ohne Mikrofon
wahrscheinlich schon.
Ich,
ne?
Und da ist die, glaube ich, sehr reflektiert. Und wenn sie Vertrauen zu jemand hat, dann beantwortet sie auch. Und Vertrauen bedeutet, dass es nicht morgen in der Zeitung steht. Aber das würde mich interessieren und ich glaube, bei einem Glas Wein und bei einem Essen kann man ein gutes Gespräch mit ihr haben.
Das auf jeden Fall. Christian, wofür wärst du eher zu begeistern? Mit Hubertus Meyer-Burka den Jakobsweg gehen oder 2 Wochen MS Europa?
Mit Hubertus Meyer-Burkhardt, weil wir bis vor 3 Monaten eine Wohngemeinschaft hatten, eine Wohnbürogemeinschaft hatten und das unglaublich toll und spannend war.
Und dann Jakobsweg oder MS Europa?
Naja, dann mit, die Frage wäre ja, mit ihm Jakobsweg machen, klar.
Okay.
So.
Ja.
Weil wir uns da in stundenlangen Gesprächen austauschen könnten und in einer kleinen Beiz einen schönen Rotwein trinken.
Ehrlich, schöne Vorstellung. Was müsste passieren, damit wir Christian Rach im Dschungelcamp oder bei einem anderen Trash-Format sehen würden?
Gar nichts. Es wird nicht passieren.
Ab welcher Gage würdest du schwach werden? Jeder hat seinen Preis oder gar nicht?
Gar
nur
nicht.
Keine
nein,
Chance?
Nein. Ich bin Gott sei Dank unabhängig und mache die Dinge, die ich heute tue, nicht wegen der Gage.
Letzte Frage in diesem Themenkomplex. Gehst du mit Rainer Kallmund immer mal wieder privat essen?
Ja.
Mhm. Gar keine so doofe Überleitung, lieber Matthias, zu Grill den Hänsler und deinem Engagement beim Fernsehen, lieber Christian. Wie hat das eigentlich begonnen?
Ja, das hat eigentlich begonnen mit Restauranttester. Zuerst gesendet wurde aber Hell's Kitchen, also Teufelsküche. Aber zuerst gedreht haben wir Restauranttester, eine Pilotfolge. Und das war, ich glaube, 2003 oder Anfang 2004. Ich weiß nicht mehr genau. Also so etwa vor 20 Jahren.
Und bist du auf den Sender zu? Oder kam der Sender
nein,
zu dir? Oder wie war das?
Es gab, irgendwann hat eine Casting-Agentur bei mir angerufen und die haben gesagt, Herr Rach, wir suchen jemand, der ein Format macht, das bei Channel 4 in UK, wie wir sagen, also in Großbritannien sehr erfolgreich läuft, nämlich Kitchen Nightmare von Gordon Ramsay. Mhm. Und hätten Sie Lust, ich sage, was ist denn das? Kenne ich nicht. Und ja, da geht der Gordon Ramsay in Lokale, die nicht laufen. Und so, könnt ihr mir Demo schicken? Und dann haben die mir Demos geschickt. Und dann, das war ja, also wirklich grausam. Der Gordon Ramsay ist ein begnadeter Koch, gar nichts dran zu heulen. Aber der hat halt nur über die ganzen F-Wörter die ganze Sendung voll. Und dann sage ich, das mache ich nicht. Ja, aber machen Sie, haben Sie Lust? Sag ich, ja, wenn wir mit so einer Sache helfen können, ja. Dann haben sie mich eingeladen zu einem Casting und viele andere Kollegen auch, vermute ich. Und ich bin nach Köln und dann hat man mich abgeholt. Am Flughafen war das damals. Ich fliege heute innerdeutsch nicht mehr. Oder äußerst selten, ne? Und dann sind wir da zu Richtung des Ortes Geschehens gefahren. Was ich nicht wusste, dass der mich abholende Fahrer ein Redakteur von der Sendung schon war, der zu dem ganzen Casting-Team gehörte. Das wusste ich nicht. Und dann war eine Tankstelle, dann sag ich zu dem, fahr mal bitte an die Tankstelle ran. Warum willst du ran? Sag ich, wir sind jetzt kurz vorm Ziel. Sag ich, wenn einer über den Laden, die haben ja vorher so ein One-Pager-Dossier geschickt, was das ist. Und dann sage ich auch, das ist schön, dass ihr mir da Infos gegeben habt, aber wenn einer Bescheid weiß, dann ist der Tankwart, weil alle werden dort, kommen vorbei und halten einen Schnack, gerade auf dem Land. Dann bin ich dorthin, habe den gefragt, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß, haben wir mal Goldene Kanne oder was, ist egal. Und dann fuhr noch ein Taxi vor und da habe ich mich noch ins Taxi gesetzt und sage ich da, hier, hast du 5 €? Erzähl mir mal bitte was über die Goldene Kanne. Ah, Goldene Kanne, bla bla bla. Und dann fragte der junge Fahrer, der Redakteur mich, was hast du jetzt gemacht? Sag ich, ja, ich habe mit Leuten gesprochen, die wirklich Ahnung davon haben, was mit dem Laden los ist, weil ihr habt das vermutlich nur mit Fragebogen oder sonst was recherchiert. Und jetzt weiß ich genau Bescheid, was da ist. Der Dreh war für den ganzen Tag geplant. Wir sind dorthin, ich habe mir das angeguckt, habe mit den Leuten, die haben mir was gekocht, mit den, das war ein Familienunternehmen, mit denen gesprochen dann. Da habe ich mir Zahlen zeigen lassen, habe ich gesehen, die sind hoffnungslos überschuldet. Und dann habe ich nach einer Stunde, Dreiviertelstunde gesagt, Jungs und Mädels, wir müssen hier den Dreh abbrechen. Weil es macht gar keinen Sinn. Ich kann diesem Ehepaar nur empfehlen, die waren Ende 20, mach einen Cut. Dann habt ihr eine geschäftliche Insolvenz da drin. Dann übernimmt das einer. Und dann seid ihr in ein paar Jahren aus der Nummer raus, ohne dass es eine Never-Ending-Story ist. Und du kannst ja kochen, das habe ich ja gesehen, aber mit der Belastung, wie es da ist, nein, du kannst nicht den Dreh abbrechen. Da sage ich, doch, das ist meine Empfehlung. Wir müssen das hier abbrechen, weil es macht keinen Sinn. Ich kann denen nicht guten Herzens empfehlen. Mach weiter.
Eigentlich verwunderlich, dass danach deine TV-Karriere noch weiterging, oder?
Ja, aber ich glaube, genau diese Konsequenz, die ich da an den Tag gelegt habe, war das, was die entscheidenden Menschen dann beeindruckt hat. Weil alle anderen haben versucht, irgendwas draus zu machen. Und ich war der Einzige, der vermutlich klar war, gesagt, nein, Quatsch, das macht überhaupt keinen Sinn mit denen.
Ich glaube, das ging bis 2013, wenn ich es richtig recherchiert habe, der Restauranttester. Aber heute bist du ja bei Grill den Hänsel doch recht erfolgreich. Nimm unsere Hörer und mich mal bitte mit. Wie läuft es hinter den Kulissen? Was erlebst du da so?
Also es gibt keine redaktionelle Vorgabe. Es heißt nicht, oh, der Hänsler muss heute gewinnen. Oder der liegt hinten oder so. Also wir haben weder einen Bildschirm bei uns, wenn es in Köln aufgenommen wird im Studio, da hat ja jeder seinen Kabuff dann da. Und wenn wir das in Magdeburg machen, was eine unglaublich tolle Location ist, da hat jeder einen Container. Rainer Kalmuth hat den größten Container natürlich. Spaß.
Er ist ja am längsten dabei.
Spaß, ja, genau. Und es gibt... Das muss man wirklich hoch anrechnen, weder vom Sender noch von der Redaktion oder vom Produzenten Hinweise, oh, sag mal, sei nicht so hart oder sei nicht so, sondern es ist, wie es ist. Und das ist ja wunderbar. Und das und hinter den Kulissen da ist es, wenn man sich gut versteht, versteht man sich gut. Mhm. Und dann sitzt man zusammen oder auch die Tür bleibt zu.
Und liest du dann da in deinem Container oder in deiner Loge oder was macht ihr dann da?
Das ist keine Loge klingt so, es ist wirklich ein Container. Ja. Also so, wie so ein normaler kleiner LKW-Container, jedenfalls meiner. Ja, okay. Und da ich keine Schminkabteilung dabei habe.
Du hast keine Maske? Alles Natur?
Bei mir, ja, ich habe eine Maske am Set, aber das ist die allgemeine Maske. Da gehe ich hin und die schon mich 2 Minuten und ist gut. Und so, ich versuche es halt so, dass die Schatten der Nacht, die sieht man halt ab und zu, das ist so.
Bei Kitchen Impossible wird getrunken, wenn der Meltzer mit seinen Gegnern im Studio sitzt. Wie ist das bei euch? Wie nüchtern seid ihr?
Wir sind immer nüchtern. Es gibt aber eine Sache, das darf ich ehrlich sagen, als Mirja Böß noch da war, also Gianna Zarella trinkt überhaupt kein Alkohol, und als Mirja Böß noch da war, wir beide teilten so eine Leidenschaft, das ist Eierlikör. Und wir sind halt, egal wo wir waren, immer, wir haben immer geguckt, wo gibt's eigentlich den besten Eierlikör. Und das ist eine wunderbare kleine Challenge gewesen, aber halt Gläschen. Ne? Das ist also nicht, dass da getrunken wird. Und ich finde immer, der Zuschauer hat Anspruch auf Fairness, Ehrlichkeit und nicht auf betrunkene Protagonisten.
Und wie ist es dann nach der Show? Gibt es dann noch eine Party oder geht er einfach heim?
Es gibt keine Party. Die Show dauert extrem lange. Diese 4 Stunden, die man da sieht, da ist ja oft noch Umbau dann mal dabei, da wird was sauber gemacht und sonstiges. Das heißt, das ist immer fast Mitternacht. Wenn man in Köln im Studio ist, ist es manchmal 23 Uhr, je nachdem. Mhm. Und dann ist der Tag fürchterlich lange. Und ich bin froh, wenn ich dann im Bett bin. Und es ist ja nicht so, dass am nächsten Morgen nichts ist. Da findet ja immer das normale Leben. Mein normales Leben geht ja auch weiter. Und das heißt, dann ist der Rechner irgendwann an. Und dann, das nehme ich immer alles mit, der ganzen Kladderadatsch. Und dann wird weitergemacht, ja.
Nun kann der Zuschauer so eine gewisse Grundspannung zwischen Rainer Kallmund und dir so ein bisschen sehen. Ist das Teil der Show?
Naja gut, es ist als Unterhaltung und wir sind ja natürlich, was die Einschätzung des Essens angeht, oft gegenteiliger Meinung. Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch das Salz in der Suppe, das ist aber nicht redaktionell vorgegeben, sondern wir verstehen uns hinter den Kulissen sehr gut.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und nachgezählt. Also wirklich nachgezählt. Es gibt ja bei Wikipedia genau aufgelistet, wer wie auf welchen Gang mit wie viel Sternen, Punkten und so weiter und so fort. Und in den letzten 40 Episoden hat Rainer Kallmund 36 Mal die 10 gegeben, du nur 17 Mal. Wie bewertest du das? Ist er zu gnädig oder bist du zu streng?
Generell wird viel zu hoch bewertet. Also das ist einfach so. Weil ich sag mal, wenn man das Schulsystem machen würde und dann wäre 9 und 10 Punkte wären eine 1. 7 und 8 Punkte wären eine 2. Und so kann man es ja jetzt runterbrechen. 6 und 5 Punkte wären eine 3. Und das heißt also, wenn wir aber permanent, und das ist jetzt keine Kritik, das ist ja jeder frei, und das ist das Wunderbare daran, wenn wir die Fallhöhe nicht verlieren, muss man natürlich auch mal bewerten, wie es denn einem wirklich schmeckt. Und es geht nicht darum, einem nicht weh zu tun. Das ist Unterhaltung. Und alle, die daherkommen, die wissen das. Und mein Job ist es halt einfach, das dann auch mal über das schmeckt mir oder schmeckt mir nicht hinaus ein bisschen einzunorden. Aber deswegen, ich will nicht kritisieren, dass der Rainer Kallmund oder Gianna dann da anders bewerten. Das ist denen ihr gutes Recht und es ist gut so. Und das macht die Sendung dann natürlich aus. Er bewertet 10, ich 5. Und dann ist es einfach so. Und dann begründe ich, warum ich die 5 wähle. Und dann regt er sich drüber auf und dann macht es den Zuschauer Spaß.
Und was muss auf dem Teller sein, damit du eine 10 gibst? Was erwartest du da?
Naja, ich kann mal ein Beispiel sagen. Also ich habe ja ein paar Mal schon die 10 gegeben, aber von den paar Mal gibt es dann halt auch nochmal Leuchttürme, wo ich habe letzte Woche irgendwann mal für einen Akropolis-Teller eine 10 gegeben. Warum? Da stand ich noch unter dem Eindruck eines Esserlebnisses bei einem Griechen, wo ich denke, mein Gott, ich liebe Griechenland. Die haben eine so tolle Mama-Küche in ganz Griechenland mit tollen Produkten, mit Sorgfalt und sonst was. Und was wir dann da so in Deutschland oft, nicht bei allen, aber oft vorgesetzt bekommen, ist es irgendwie so eine Pseudoromantik, die man in Griechenland so überhaupt nicht findet. Also Teller voll und Knoblauch voll und alles. Und was ich dann da hatte auf dem Teller, bei diesem Akropolis-Teller, was sowieso schon eine schwierige Sache, aber wir wollen die Millionen Zuschauer ja mitnehmen, die das dann gucken, das war schon große Klasse. War aber nicht so große Klasse wie zum Beispiel ein Teller, den Mamozzi Mabuse gemacht hat. Die hat auch schon daneben gehauen, der war schon ein paar Mal da. Da hat sie eine geflammte Makrele südafrikanischem Style gemacht, mit Aprikosen da drin. Das war sensationell und hätte jedem Sterne-Restaurant gut zu Gesicht gestanden. Oder Bosshos. Die sehen das wirklich als Challenge an. Die haben dann da mal beim Grillen ein Flanksteak auf den Teller gebracht, wo du Pipi in die Augen kriegst. Und dann stehe ich auf und sage, und ich bin bisher vielleicht fünfmal aufgestanden. Ich gebe ja gerne meine 10, aber wenn ich aufstehe, dann ist es wirklich Soul Food für mich.
10 mit Sternchen sozusagen.
Ja, genau.
Ich soll dir Grüße bestellen von einer Freundin, von Franny. Sie mag dich, weil du so eine schöne, ich zitiere, Aura des Bösen hast. Die merke ich jetzt heute gar nicht, aber bist du gern so auch ein bisschen der Mephisto?
Also die literarischen Figuren sind natürlich toll. Ich hoffe, ich bin keine literarische Figur, sondern ich mache diese Dinge. Ich sage immer vorher, ihr wisst, wen ihr dann da habt. Ihr kommt jetzt hierher, habt ein Drehbuch, ihr habt euch vorbereitet, was ja okay ist. Aber ich persönlich mag keine großen Drehbücher. Und sondern ich glaube, wenn du weißt, worüber du sprichst, dann brauchst du das Drehbuch nicht. Und wenn ich dann sowas bewerte und dann versuche ich es natürlich auch mal mit dem Spruch zu machen oder die Leute auch mal eine falsche Fährte zu führen, weil das ist dann einfach auch Unterhaltung und Spannung.
Ja. Aber du bist schon auch jemand, der gerne aneckt. So ein bisschen so ein Brudler bist du schon oder ist das nur Rolle?
Ich ecke nicht gerne an, aber ich sage meine Meinung und ich habe einen Standpunkt und ich lasse mich halt gerne auch überzeugen. Ich sage nicht, dass mein Standpunkt der richtige ist. Ich hasse es aber, wenn mein Gegenüber keinen Standpunkt hat. Das ist so, ich finde, also so, wenn ich eine Redaktionssitzung habe mit irgendwas und ich hasse es, wenn die Leute nicht vorbereitet waren. Mhm. So, das ist, weil so, ach ja, und ich erlebe es leider zu häufig, dass man nicht vorbereitet ist, wenn man sich da trifft. Und dann ist es so, wo ich dann, das mag ich nicht, ja.
Du hast vorhin erwähnt, wenn wir mit so etwas helfen können als Grund, wenn du etwas tust, wenn wir das so verstehen, ist das dann auch das Helfen der Grund für die Rachs 5-Euro-Küche? Ein kleiner Sender, bodenständiges Thema? Oder ja. Was steckt da dahinter?
Ja, mich regen eigentlich Ausreden immer auf. Ja, es ist zu warm, deswegen funktioniert mein Laden nicht. Es ist zu kalt, deswegen funktioniert mein Laden nicht. Es hat geregnet, deswegen funktioniert es nicht. Oder ich bin ja im Keller, deswegen habe ich im Sommer kein Dings. Das sind alles dumme Ausreden. Das heißt also, aber genauso sind es die Ausreden. Ich kann mal eine vernünftige Ernährung nicht leisten. Ja, wir haben Inflation, ich weiß. Und ich weiß, dass das Geld knapp ist. Also hilft bei dieser Sache nur können. Ich muss wissen, wie geht es. Wenn ich sage, ich gehe nicht mehr und ich bin keiner, der diese Schnäppchenjägerei hat, aber wenn mein Geld knapp ist, dann gehe ich am Ende der Marktzeit auf den echten Markt, weil dann sind die Markthändler froh, wenn sie um 12:15, weil um 13 ist generell eigentlich jedenfalls hier in Hamburg Schluss, wenn die Markthändler noch ihre letzten Früchte und das Gemüse doch noch loskriegen und zwar für kleineres Geld, dann mache ich das. Aber dann, ich mache mir auch vorher einen Plan, was könnte ich denn dann machen? Und wenn ich dann das Geld knapp habe, dann gucke ich auch mal in die Werbung, die zuhauf immer in den Eingang kommt oder in den Märkten, Supermärkten oder Discountern dann da hängt. Und wenn ich dann da auch mal ein gutes Angebot kaufe oder regional kaufe, dann funktioniert das. Aber ich muss mir dann auch überlegen, was mache ich und wie mache ich es. Und vor allen Dingen, ich brauche auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit. Und wenn ich sehe, was die Leute, jetzt nehme ich es in die Hand, die Zuhörer, Hörerinnen können es nicht sehen, den ganzen Tag wird gedaddelt. Man hat ohne Ende Zeit, am Handy rumzuspielen, am iPad, Laptop rumzuspielen und zu daddeln. Und das ist eine Situation, die ich sage, Freunde, diese 20 Minuten, diese halbe Stunde, die könnt ihr euch abgemahnt. Und das war der Ansatz dieser 5-Euro-Küche. Das heißt also, warum 5 Euro? Ich hätte auch sagen 6,50 €, aber das klingt blöde. Ja, also 5 Euro, weil bei 5 Euro irgendwann so, wenn du 5 Euro irgendwo gibst, dann gibst du schon mal so ein bisschen Geld. Ne?
Ein bisschen Schlagzeile muss halt doch sein.
So. Nein, es muss eingängig sein. Es muss eingängig sein. Und wenn du sagst, 5 Euro pro Person sind schon 20 Euro für 4 Personen, ist schon richtig Geld. Und da behaupte ich, da geht alles. Und es wird immer dieser Speech so, das ist alles nur noch für die Reichen. Wir treiben in meinen Augen einen Keil in die Gesellschaft, nämlich wir frustrieren die, die Leistung bringen wollen. Die frustrieren wir. Wir frustrieren nicht die, die Leistung annehmen vom Staat. Da sind viele arme Teufel auch dabei. Alles in Ordnung. Aber wir frustrieren die, die Leistung bringen wollen. Und die dann sagen, aber es macht überhaupt keinen Sinn für mich. Die frustrieren wir.
Siehst du deine Aufgabe dann in der Fernsehwelt als deine Mission, als deine Aufgabe, eben die Dinge weiterzutragen? Und bist du glücklich in der Fernsehwelt oder würdest du lieber gerne wieder zurück in die Gastro?
Nee, ich habe keine Mission. Also ich will auch keinen missionieren. Also wenn man eine Mission hat, dann bist du immer ganz schnell Missionar. Ein Missionar bist du auch immer schnell der moralisch Überlegene oder sonst. Ich habe auch meine Ecken und Kanten. Ich bin auch nicht moralisch überlegen oder irgendwas. Ich kann keinem sagen, wie es geht. Aber ich habe eine Meinung. Und die tue ich kund. Und ich bin ja Rentner im aktiven Unruhezustand. Deswegen ist die Frage, Zukunft Gastro ist vorbei. Also das ist so, ich habe viele Jahre über 80, 90 Stunden in der Woche gearbeitet und ich bin Mitte, Ende 60. Und warum soll ich das doch, wenn ich jetzt diese Träume noch hätte, ach, ich könnte und würde ich doch mal. Nee, völliger Quatsch.
Du bist 66, ja. Also nicht Ende 60.
Ab wann zählst du denn Ende?
69.
Okay.
Egal, Stichwort Gastrowelt. Als Restauranttester hast du immer aufgezeigt oder immer auch aufgezeigt, was nicht gut ist, was nicht funktioniert. Was aber würdest du jungen Kollegen raten, die heute in der Gastronomie vorankommen wollen? Worauf könnten die sich kaprizieren?
Aufs Finanzamt.
Aufs Finanzamt?
Ja, das meine ich völlig ernst. Wir haben heute in Deutschland eine Verhinderungspolitik, eine selbstständig machende Verhinderungspolitik. Das heißt also, und zwar egal wie groß die Firma ist und erst recht bei kleinen Firmen, die Anforderungen der Verwaltung an Dokumentation, an Pflichten, an Nachweisen, die ist so immens, dass du kaum noch zum Karottenschälen kommst. Und wir schaffen uns da ab. Ich war früher, Ende der 90er Jahre, war ich begeistert von dem Film Matrix. Ich bin ja raus aus Mathematik. Mich hat das fasziniert, was die sich da ausgedacht haben und habe es gar nicht so verstanden, wie diese Parallelwelt sein. Aber ich weiß heute, wir haben schon eine Matrix. Wir leben mitten in der Matrix und die Matrix ist unsere Verwaltung. Wir brauchen eine vernünftige Verwaltung. Aber wir haben heute eine Verwaltung der Verwaltung, die die Verwaltung nochmal verwaltet. Und diese Ansprüche, die da dran ist, oder wenn du Berufsgenossenschaften siehst, da gibt es nicht mehr eine Betriebsnummer, da gibt es eine Betriebsstättennummer, da gibt es eine Personalführung, da gibt es eine Unternehmensnummer, das. Und du brauchst für ein Dokument, was du ausfüllst, heute 7 Nummern. Ich meine, was fordern wir da? Du musst eine lückenlose Kühlkettendokumentation haben. Du musst die Kassensicherungsverordnung drauf haben. Der Finanzbeamte, der kann jederzeit kommen und kann Einblicke haben in die Kassensicherung und kann sofort vor Ort entscheiden, ich mache eine Sonderprüfung jetzt und wenn der Geschäftsführer nicht da ist, und der Geschäftsführer nicht irgendjemand einen Schlüssel für die Schränke gegeben hat, dann macht er sogar eine Betriebsaußenprüfung, gibt's die neuesten Urteile dazu, ist alles legitim. Wir verhindern heute Unternehmertum. Und deswegen ist die Frage, ist so komplex, die müssen wir in einem getrennten Sendung bitte machen.
Okay, dann.
Die ist wirklich komplex. Ja. Und ich bin da ein bisschen frustriert. Und ich glaube, wir haben in Zenit da überschritten und die Politik merkt es nicht. Die Gründungen gehen so derbe zurück, so derbe, nicht nur in der Gastronomie, überall. Und das ist ein Riesenproblem für unseren Wohlstand. Wir verteilen und lassen aber Neues gar nicht mehr zu.
Ich finde deinen Gedanken smart zu sagen, lass uns das vertagen und vielleicht nochmal separat behandeln, weil sonst kommen wir, glaube ich, tatsächlich auch so in eine Frustration oder vielleicht in einen Negativ-Vibe rein. Lass mal positiv nach vorne angenommen, das funktioniert alles. Aus deiner Sicht die Trends der nächsten Jahre, mit denen man erfolgreich sein wird. Was denkst du da?
Also die Trends der nächsten Jahre sind bestimmt von den Herausforderungen, die wir haben. Die Herausforderung ist Personal und ist Personal. Es ist nicht die Inflation. Es ist Personal. Es wird keine große Lösung geben, die vom Staat her kommt. Es wird nicht, es gibt auch nicht die Lösung der Arbeitgeberverbände oder der Gewerkschaft. Die Lösung kann nur sein, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin im eigenen Betrieb nach Lösungen sucht. Das heißt also, ein Verhältnis schafft, wo Arbeit, Entlohnung und Leistung in einem ausgeglichenen Dreieck sind. Wenn der Betrieb das dann erfolgreich umsetzen kann, auch betriebswirtschaftlich erfolgreich umsetzen kann, hat er Leuchtturmwirkung. Wenn das 10 Betriebe in einer Stadt, in einer Gemeinde, auf dem Land machen, haben sie Leuchtturmwirkung. Das Kind ist vor langen Zeiten in den Brunnen gefallen, nicht in Corona. Das Corona hat das verstärkt. Aber wir haben in vielen Branchen und vor allen Dingen auch in der Bildungspolitik das Facharbeitertum nicht mehr gewertschätzt. Und das müssen wir heute tun. Das heißt, Zukunft der Gastronomie, kümmert euch um die Mitarbeiter. Das ist die größte Herausforderung. Das zweite ist, stärkt Regionalität. Ich bin keiner, der sagt, wir dürfen kein Ingwer verwenden oder keinen tasmanischen Pfeffer. Aber ich bin jemand, der sagt, wir müssen nicht an Weihnachten Erdbeeren servieren oder im Januar grünen Spargel servieren. Das heißt, stärkt Regionalität, besinnt euch auch auf Handwerk. Macht die Wurst und das Brot selber, mach mal eingelegte Sachen selber, aber nicht auf Teufel komm raus, alles dehydrieren und verpickeln und sonstiges. Aber besinnt euch auf das Handwerk und dann wird es auch in der Zukunft funktionieren.
Gibt es Köche oder Konzepte, die dich aktuell so richtig begeistern, die vielleicht auch Vorbilder sind für andere?
Ja, unbedingt. Also es gibt vieles. Also erstens sind die Speisekarten wieder kleiner geworden. Das muss man so sagen. Und damit auch lebbarer geworden. Und es gibt tolle Jungs. Es wäre fatal, jetzt immer nur Namen zu nennen. Es gibt aber viele. Da gibt es einen großartigen jungen Kollegen, der hat einen 3-Sterne-Laden übernommen von einem großen Meister, seinem Lehrmeister. Und ich habe den bewundert, der ist gestorben. Und man hat überlegt, okay, was machst du damit? Und der Junge hat das übernommen und macht eine großartige, fantastische Küche. Beispielhaft für große Gastronomie.
Jetzt und für Gastronomie. Du aber den Namen noch sagen.
Clemens Rambichler. Clemens Rambichler. Im Sonora. Oder Jan Hartwig, der das in München, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Oder auch Marco Müller in Berlin im Rutz. Das der Christian Bau, der eine Fusion-Küche macht, der hat ein Menü Paris, Tokio. Wenn man international kocht, dann so. Das ist für viele nicht darstellbar, finanziell völlig richtig. Aber die Wirkung, die da rausgeht, die Qualitätsansprüche, die da rausgehen, das sind die Bewegungen, die wir brauchen. Ich könnte noch 20 andere nennen.
Und wenn du jetzt gerade die Namen erwähnst, die sind ja populär.
Ja.
Also die Branche hat doch, glaube ich, unglaublich gewonnen mit diesen Starchefs, mit Marco Müller-Rutz, mit Christian Bau, mit all den großen.
Clemens Rambichler, Jan Hartwig und viele andere. Und vor allen Dingen, was die auch gemacht haben, ich fordere es seit 10 Jahren, die sind an die ganze Arbeitszeit herangegangen. Mhm. Die haben fast alle nur noch 4 Tage Woche. Aber dafür arbeiten die Jungs und die Mädels, die dort dann tätig sind, natürlich länger als die 8 Stunden. Da muss die Politik einfach aufwachen. Das geht nicht. Wir können nicht 28 Stunden in der Woche bei vollem Lohnausgleich und Preis- und Inflationsausgleich arbeiten und dasselbe noch erwarten. Das funktioniert nicht. Es wird nirgends funktionieren.
Ist das jetzt vielleicht schon die Antwort auf meine Frage? Weil ich hätte dich gefragt, warum gelingt es dann eben nicht, diese Popularität irgendwie auch in die Branche mit reinzutragen und Kapital draus zu schlagen, dass also viele junge Menschen dann auch so ein Christian Bau werden wollen? Weil
es gibt ja auch immer noch das schlechte Image der Gastronomie. Unmögliche Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, schlechte Stimmung und so weiter. Das dauert lange. Das ist nicht, du machst nicht eine Maßnahme und dann hast du morgen den Schalter umgelegt. Das ist viel, viel Arbeit. Und denk mal an die Gemeinschaftsverpflegung. Wir reden jetzt nur über die Spitzenleute. Ich habe gute Beziehungen zu Pflegeheimen. wenn ich sehe, wie wenig Kollegen und Kolleginnen bereit sind, in solchen Institutionen zu arbeiten, dann ist es ein Trauerspiel. Und dann wird dort nur in vielen nur noch Fertigpups angeboten und sonstiges. Aber auch das muss ja vernünftig zubereitet werden. Es gibt ja hervorragende Fertigprodukte, das will ich hier gar nicht kleinreden. Aber das muss man dann auch hinterher vernünftig anrichten. Das muss vernünftig temperiert werden. Das muss vernünftig serviert werden. Das heißt, wir haben ein ganz großes Image- und Bezahlproblem. Und erst recht in diesen Kantinen oder in den Restaurants der Pflegeheime oder auch in Krankenhäusern. Wenn es eine große Firma ist, dann haben die vielleicht sogar 14 Monatsgehälter, ist super. Aber in vielen kleineren Institutionen, oh je.
Ursprünglich hatten wir die Idee, dass wir jetzt nochmal ein Quiz spielen. Da hatte ich den Ulf überrascht, weil das geht ja um Trends. Das Thema Trend der Gastronomie in Zukunft haben wir jetzt beleuchtet. Jetzt gehen wir mal in das Richtung Produkttrends. Es ist sehr auffällig, dass immer mehr große Menschen, will ich nicht sagen, aber so ein Mario Götze oder Joko Winterscheid, dass viele Investitionen in Food-Startups gerade getätigt werden. Also ist das ja auch ein Trend. Es ist hip, es ist populär. Alle Welt schmückt sich. Jeder Einzelhandel hat ganz bunte Welten. Das ist ja eigentlich dann aber ein Widerspruch zu dem, was wir vorhin irgendwie rausgearbeitet haben, dass der Mensch gar nicht bereit ist, für Lebensmittel vielleicht Geld zu bezahlen. Warum ist das so? Das ist doch ein Widerspruch, oder nicht?
Müsst ihr den Soziologen fragen. Ja. Es ist in der Tat, also ich weiß nicht, wie es gerade heute ist, aber es war ja unglaublich aktuell, die teuersten und schönsten Küchen zu Hause zu haben und trotzdem wurde nicht gekocht. Also das ist ja der größte Widerspruch in sich, ja. Und das heißt, wir müssen da gucken, dass das kann ich jetzt so nicht beantworten, warum das so ist. Und es gibt natürlich nicht so viele erfolgreiche Food-Startups. Dann denken alle Ankerkraut oder ganz oben drüber steht noch Red Bull. Und alle denken, oh, die Milliarden, die werde ich auch mit meiner Erfindung machen. Und wenn du auf den Food Innovation Camps und sonstige irgendwo bist oder Biotech, da siehst du, alle machen sie den 728. Fruchtriegel und den 2119 Energy Drink. Ja, liebe Freunde, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich sage nicht, dass man nicht trotzdem tolle, erfolgreiche Sachen machen kann, aber ich würde immer in Digitalisierung und in Technik investieren, auch auf dem Food-Sektor, weil in neuer Energieriegel braucht kein Mensch mehr.
Du hast ein schönes Stichwort gerade genannt mit dem Thema Digitalisierung und da habe ich mir was aufgeschrieben. Ich habe nämlich neulich mit dem Nils Battenfeld zu tun gehabt vom Surf and Rescue Club in Grömitz und der hat einen dieser neuen riesengroßen Kochroboter aufgestellt, der eine ganze Küchenbrigade im Grunde ersetzt. Nils wettet, dass niemand rausschmecken würde, ob die Bolognese, die er dort serviert, von einem Roboter gekocht worden ist oder von einem Koch. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, nee, ich schmecke das raus?
Also verarschen kannst du jeden. Also das heißt, du kannst auch einen Pangasius als Seezunge klopfen, wenn du ihn da panierst, das geht auch. Und das heißt natürlich, das hängt sehr von deinem
Geschmack. Das war die schönste Rezeptempfehlung für unsere Hörer heute.
So machst du 5-Euro-Küche. Ja? Du nimmst aber den Pangasius und klopfst so lange darum, dass er aussieht wie ein Aal.
Ja? Nee, und dann sagst du, schaffst du musst es panieren, okay. Vergiss es nicht.
Also die Digitalisierung, sprich auch die Roboterisierung in der Küche, die ist nicht mehr aufzuhalten. Die wird einen Teil des Personalproblems auffangen. Wenn du Airbnb-Hotels hast, also Bed and Breakfast hast und dann über Küchenroboter trotzdem noch 3 Gerichte anbieten kannst, ist das großartig. Ich würde gar nicht in eine Challenge gehen. Man schmeckt es gar nicht mehr. Natürlich die Programmierung, alles wunderbar. Ich habe selber mal an so einem kleinen Startup mitgearbeitet. Das ist alles auf dem Wege. Und wir werden das, es wird auch irgendwann mal in sein, genauso wie wir um die Saar der Augmented Reality nicht mehr herumkommen. Jedes Hotel wird sein Avatar haben, jedes Hotel wird dem Gast einen Avatar zur Seite stellen, bei dem du schon bei der Anreise mit dem schon kommunizierst und zwar virtuell kommunizierst und es wird alles in deinem Zimmer genauso sein, wie du das einfach bekommst und du gehst dorthin und du kriegst sofort deinen Schlüssel, weil man wird es anhand aller sofort alles wissen, was da drin ist. Das lässt sich nicht mehr aufhalten und genauso lässt sich nicht aufhalten diese Nummer mit der Robotik, aber es wird nebenher bestehen. Das heißt, wir werden immer noch Candlelight haben und wir werden immer noch Handwerk haben und wir werden auch immer mal noch eine selbstgezogene Soße haben, aber nicht mehr in der Breite.
Du sprichst, Freund, von Meditation, wenn du liest.
Ja.
Ist es nicht auch eine Art Meditation, wenn du ins Restaurant gehst und wenn du dich tatsächlich, wenn du loslassen kannst, wenn es lecker ist, wenn die Atmosphäre stimmt, wenn
unbedingt.
Dann ist es doch auch Meditation. Unbedingt. Aber dann ist es doch nicht Verarsche, wenn derjenige, der quasi das dann vermeintliche Drehbuch schreibt oder das inszeniert, wenn der sich denn dann vielleicht bedient von gewissen Dingen, dann ist es doch mehr als clever, oder?
Das hast du falsch verstanden. Verarsche, habe ich gesagt, Pankasius zur Seezunge.
Okay, in dem Zusammenhang.
Also in dem Zusammenhang. Okay, okay. Also das andere ist völlig legitim. Ich sage nur, mach doch da draus dann ein Tool, ein Werbungstool und sag, bei uns passiert das so und so.
Das macht er ja dann jetzt.
Das ist groß.
Das Ding hat 100 Rezepte drauf. Also es ist wirklich, wirklich vielfältig und stark.
Ja, deswegen. Also ich habe da null Probleme mit. Also das war zu Pangasius und Seezunge. Der Rest ist keine Verarsche, sondern das ist ein Tool, was vielen helfen wird. Und gerade in verschiedenen Konzepten wird das genauso kommen. Und das ist richtig und wichtig so.
Und was glaubst du, zurück zur KI, wann tritt der erste Roboter gegen Hensler an?
Soweit sind wir noch nicht, weil die Bewegungsabläufe da noch nicht.
Improvisation ist zu hoch, ne?
Ja,
in dem Konzept.
Ich glaube einfach, es ist einfach zu langweilig, dem Roboter zuzugucken. Also das ist
ja
das
Publikum. Schachroboter sind ja auch spannend, ne? Und so für viele ja schon. Und sich da zu messen und dann zu siegen, wäre schon toll.
Aber du würdest doch im Fernsehen nicht einem Schachroboter zugucken, wie er gegen einen anderen Schachroboter spielt.
Nee, nicht zwei Schachroboter. Du willst ja damit nicht sagen, dass der Hensler ein Roboter ist.
Nein, das nicht. Der ist eine Maschine vielleicht, aber kein Roboter.
Und Ulf, es gibt Millionen Menschen, die schauen anderen Menschen beim Computerspielen zu.
Ja, aber den Menschen. Immer noch den Menschen.
Nein, du guckst auch auf den Bildschirm. Und
ja, aber trotzdem ist der Mensch, ist nichts interessiert Menschen mehr als Menschen. Das ist so das Grundgesetz meiner Branche. Ich glaube, dass es mal cool ist, aber danach wirst du wieder irgendwie, keine Ahnung, Bosshaus haben wollen oder den Pocher, der wieder alles verwüstet oder irgendwas, was einfach nicht vorhersehbar ist. Der Roboter funktioniert. Das ist alles richtig. Aber damit nicht überraschend.
Wenn wir uns einigen können, egal wer es macht, du hast nach dem meditativen Aspekt gefragt. Gastronomie, Hotelaufenthalt oder ein Restaurantaufenthalt sollte mir im besten Sinne die Flucht vom Alltag ermöglichen. Das heißt, eine kleine Auszeitflucht. Ich möchte nicht von meinem Alltag fliehen, aber eine kleine Auszeit schaffen, die wie Urlaub sind. Das heißt, das kann die Currywurst am Elbstrand sein und der Blick in die Ferne auf das Containerschiff, genauso wie ein tolles Nudelgericht bei einem Italiener, der mir wirklich dann die Atmosphäre von Bella Italia vermittelt, weil es so schmeckt, wie ich das im Urlaub kenne. Und das ist das Geheimnis. Und ob das in der Küche zum Beispiel über einen Roboter gemacht wird oder sonstiges, oder ob die Lichtstimmung über Computer gesteuert wird oder ob der Geruch über einen Diffusator gesteuert wird, ist mir völlig wurscht dabei.
Hauptsache
ist das Erlebnis. Und Hauptsache, mein Anspruch wird dann da erfüllt. Mhm.
Christian, ein wichtiges Thema müssen wir noch ansprechen in diesen Tagen. Ganz Deutschland diskutiert ja über die 7% Mehrwertsteuer. Was ist deine Meinung zu diesem Thema?
Ja, ich finde, das gesamte Mehrwertsteuerthema ist unsäglich in Deutschland. Es gibt Ausnahmen und Regelungen, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Das nur generell dazu zu sagen. Und 7%, man muss es dann auch wirklich genauer mal fassen. Viele Menschen denken jetzt, die Gastronomie zahlt nur 7%. Das ist ja nicht richtig. Die Gastronomie zahlt 7% für das produzierte Essen. Die zahlt aber 19% auf die verkauften Getränke. Also ist, ich sag mal, Pi mal Daumen, 50% des Umsatzes, der in der Gastronomie getätigt wird, nämlich bei Bars ist es fast ausschließlich dann, wird sowieso mit 19% abgerechnet. Das Essen mit 7% macht deswegen halt auch Sinn, weil der Gastronomie, der Gastronom, dass die Zutaten auch mit 7% einkauft.
Was glaubst du, wenn es jetzt zurück zu 19 geht, was passiert? Was passiert mit der Branche?
es wird nicht einfach sein. Und ich war so froh, dass ich gesehen oder dass ich im Moment immer sehe, dass die vielen guten Läden alle voll sind. Das heißt also, Inflation her, Inflation hin, Corona sieht so aus, als hätte man diese Delle, als ist man dabei, es gut wettzumachen. Das heißt, jemand, der Qualität und Service anbietet, funktioniert und ist voll und du musst wirklich vorher reservieren. Bravo. Wir haben sowieso eine gesellschaftliche Spaltung auf vielen Gebieten. Wir werden den Anspruch, dass jeder dreimal im Jahr im Urlaub fahren kann, wir werden den Anspruch, dass jeder dreimal die Woche zum Essen gehen kann, nicht aufrechterhalten können. Man kann trefflich darüber diskutieren, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll. Ist aber ein anderes Gespräch. Wir werden eine Reduzierung sehen, weil du kannst ja heute kaum noch essen gehen mit deiner Familie und bist pro Nase mit unter 50 Euro dabei. Mhm. Gehst du schöne Nudeln essen und hast noch einen Salat dazu, ein Wasser, eine Tasse Kaffee und ein Glas Wein. Dann sind das locker immer so in dem Preis, wenn du nicht auf echte, vorgefertigte Massenware zurückgreifst.
Also ich bin also, deiner Meinung, man könnte ähnlich wie wenn bei Angela Merkel das Mikrofon aus ist, tatsächlich auch bei einer guten Flasche Wein da trefflich drüber diskutieren. Ich bin auch der Meinung, es hat immer auch was Gutes, also eine Bereinigung, die stattfindet, wie du selber sagst.
Nee, ich möchte gar keine Bereinigung. Ich möchte, dass es eigentlich so bleibt, dass wir die Chance haben. Die Getränke sind 19%. Das heißt, der Getränkeumsatz macht ja einen Großteil des Umsatzes aus. Nur die Foodkosten sind bei 7%. Das ist das, was ich bleibe. Es wird da einfach ungleich bewertet. Das heißt also, wir haben ungleiche Waffen und das ist einfach nicht in Ordnung. Wenn wir sogar darüber diskutieren, ob man nicht wegen der Inflation den Food-Bereich im Einzelhandel von der Mehrwertsteuer mal befreit, dann das ist ja noch schlimmer dann. Mhm. Das heißt, als du kaufst ohne Mehrwertsteuer ein, musst sie für 19% verkaufen. Das ist ja brutal in der Kalkulation. Du hast im Prinzip keinen Vorteil. Aber wenn 7% auf 7% bleiben, dann ist das in Ordnung. Und das sollte meines Erachtens so sein. Ich denke, es ist bis jetzt kostet das, was wie es so war, hat der Staat ausgerechnet, kostet zwischen 3 und 3,5 Milliarden Euro. Das sind die Zahlen, die dann da kursieren. Das wäre dann die steuerliche Vergünstigung, sagt man. So, ich kenne nur die Aussage, ich kenne nicht die Berechnung. Wenn wir aber sagen, wenn aufgrund dessen weniger Umsatz gemacht wird, wenn aufgrund dessen auch der ein oder andere Laden schließt, würde, wenn das jetzt 20 Milliarden gewesen wäre, diese Subvention, die bisher war, dann würde ich sagen, oha, ja, das ist eine Hausnummer. Ja,
Subvention, eine Verschonung
aber,
ist es jetzt.
Aber wenn das, genau, wenn das jetzt 3 oder 3 Milliarden sind, dann würde ich sagen, das ist fast null so im Spiel. Am Ende des Tages wird es dann sein. Und das sollte man sich dann an der entscheidenden gesetzgebenden Stelle doch recht überlegen, ob man da nicht sehr viel kaputt macht. Und übrigens, wir sind auch, ich glaube, es gibt nur noch 3 Länder in Europa, die diese volle Mehrwertsteuer in der Gastronomie haben. Hm. Warum da nicht auch die Mehrheit der europäischen Angleichung folgen?
Mhm. Vielen Dank, dass du uns da mitnimmst in deine Denkweise. Christian, unsere Stammhörer, die haben in den letzten 2, 3 Episoden eine neue Kategorie entdeckt. Die nennt sich unsere Top 3.
Genau, dieses Mal geht es um unsere ganz persönlichen Lieblingsgerichte. Also während du überlegst, was deine 3 All-Time-Favorites sind, die du immer essen könntest, immer essen möchtest, wo du sagst, das ist wirklich dein absolutes Soulfood, würden vielleicht Matthias und ich schon mal loslegen und dir von unserem Lieblingsgericht auch ein bisschen vorschwärmen, weil natürlich das ist eine Kategorie, wo wir alle 3 so ein bisschen unsere Dinge einbringen und dann gerne natürlich auch diskutieren, was dazu gehört.
Und was ich beim letzten Mal auch schon wieder angeregt habe, Lieblingsgericht, das kann man ja auch wiederum definieren. Ne?
Warum? Genau.
Ja, klar. Warum ist das dieses Lieblingsgericht? Erinnere dich an Oliver Masucci, da war es der Lieblingsfilm. Und warum? Was war da die Brücke? Ja. Was war die Erinnerung?
Du Matthias, darfst gerne mitgehen. Was ist bei dir das? Was ist bei dir das Ding? Wahrscheinlich Maultaschen, oder? Als Schwabe?
Fast. Ist tatsächlich so. Ich habe ich habe lange drüber nachgedacht und mein Lieblingsgericht ist tatsächlich Linse mit Spätzle.
Echt?
Ja, und man kann das natürlich in der veganen Variante haben oder mit Säuderwürschler. Was sagt der Christian Rach? Schüttelst du den Kopf?
Nee, er sucht das Rezept raus wahrscheinlich. Ich wollte es dir nur sagen, in meinem neuen Kochbuch Deutsche Küche, da habe ich Spinat, Spätzle mit Linsen und geschmorten Karotten.
Siehst du mal.
Das würde ja genau in deine Kategorie da hineinpassen.
Wobei, ich habe es da gerne traditionell und ich bin da tatsächlich wenig experimentierfreudig. Die Linsen müssen exakt...
Guck mal, schön.
Hier. Lecker.
Ich zeige ihm gerade das Bild.
Ja. Und wir könnten ja eventuell ein Exemplar signiert auf Instagram verlosen mit diesem leckeren Rezept von den Spinatspätzle.
Linsen und Spinatspätzle mit geschmorter Karotte. Ja. Siehst du? So.
Sehr gut. Also das ist mein Lieblingsgericht. Das zweite, was ich mir... Ich liebe Cordon Bleu.
Cordon Bleu?
Ja. Okay. Ich mache das gerne selber und ich liebe Hamburg über die Wochenmärkte und kaufe mir da mein Fleisch und hole mir da einen richtig saftigen Schinken. Ich hole mir eine richtig schöne Scheibe Käse und ich plattiere mir dann ähnlich wie den Pangasius, plattiere ich mir mein Fleisch und paniere mir das selber.
Welches Fleisch benutzt du denn?
Ich bin hin und her gerissen. Normalerweise würde ich, es muss Kalb eigentlich sein, finde ich. Und dann streiten sich die Geister zwischen Rosé oder Weiß. Ich bin aber auch tatsächlich, weil meine Töchter essen gerne mit und die tun sich unglaublich schwer mit Kälbchen. Deswegen
richtig so gute Töchter.
Gehen wir immer mal wieder in Richtung Schwein und dann hole ich mir da ein Stück Schweinelachs und plattiere mir den runter.
Aber vom Bio-Landschwein natürlich.
Natürlich. Sehr auf dem Wochenmarkt kriegst du da tatsächlich auch nichts anderes mehr. Also ein Cordon Bleu und das dann habe ich, da kriege ich gerade wieder Hunger, so ein schöne Senfvinaigrette mit einem schönen Blattsalat und Gurkensalat dazu. Keine Beilage, irgendwie ein Stampf oder was. Das ist eigentlich meine Nummer zwei.
Klingt gut. Christian, wie ist bei dir? Was ist dein Lieblingsgericht?
Also ich beantworte diese, vermutlich ist das die mir am häufigst gestellteste Frage überhaupt. Was ist er? Ich beantworte sie immer mit der ersten Frage, ich sage mal, was ich überhaupt nicht essen würde. Und das ist Milchreis.
Ich auch.
Ich weiß, für viele ist genau Milchreis. Du hast vorhin das schöne Wort Soul Food gesagt. Ich weiß, dass viele Kinder lieben, Familien lieben Milchreis und sonstiges. Für mich ist es so ein Hau-ab-Essen. So. Also das würde ich die Punkt 1 machen. Also ich mag auch keine Kapern. Wenn da irgendwo mal eine Kaper drin ist, dann mache ich da gute Miene zum bösen Spiel oder ich lege sie ganz galant zur Seite. So. Also damit schränke ich ja schon das unglaublich ein. So, und jetzt
bleibt kulinarisch kaum was über.
Kaum was über. So, und wenn ich einerlei meiner Lieblingssprüche sind so, und dann war alles wieder gut. Was heißt das? Wir alle kennen die Momente, es war mal schwer, früher in der Kindheit und das. Und wenn du dann das gerochen hast, was Oma, Opa oder Mama und Papa gemacht haben, dann dieser Geruch und diese Erinnerung an das Geschmack, dann ist das so ein Referenzgeschmack und das ist, und dann war alles wieder gut. Ich habe es auch in meinem neuen Buch, glaube ich, da drin stehen als Satz. Und da gehört dann dazu ein Kartoffelknödel mit dem geschmorten Stück Braten, wobei es gar nicht auf das Fleisch ankommt, sondern auf die Soße. Und das ist dann so Himmel auf Erden. Also so Kartoffelknödel zum. Dazu ein bisschen der Bratensoße. Och, das duftet, dann die Haustür aufschließen und dann wappert dir schon dieser geschmorte Geruch entgegen und der geschmelzte Kartoffelknödel in der braunen Butter, wo vielleicht noch die Brösel draufkommen.
Klingt nicht schlecht. Und so. Der Kartoffelknödel aus rohen Kartoffeln oder halb und halb?
Man kann ihn, also wenn du Schneebällchen machst, was auch ein Kartoffelknödel ist, machst du auch ganz gekochten Kartoffeln. Halb und halb wäre die horische und rohe eher in die Richtung Thüringer. Alles geht.
Alles.
Ich, bevor du jetzt gleich dran kommst, Ulf, was mich interessieren würde, wo du bist, ein Lob möchte ich aussprechen zu deiner deutschen Küche. Zwei neue Kategorien habe ich entdeckt, die ich so in keinen anderen Kochbüchern gelesen hatte. Stichwort Thüringer Klos. Du machst also Ostdeutschland als eigene Kategorie und jüdische Küche.
Ja.
Können wir da mal kurz abbiegen, wenn das okay ist für dich, Ulf? Warum das?
Also, wir würdigen vieles nicht mehr heute. Wir haben alles so selbstverständlich. Es ist alles zu jeder Tageszeit im Überfluss vorhanden. Und wir sind uns vielen Grundlagen und Wurzeln nicht mehr bewusst. Deswegen ist das Buch auch nicht aufgeteilt in Jahreszeiten oder in geografische Gebiete, Norden, Osten, Westen, bla bla bla, sondern nach Produktgruppen. Und es sind zwei Ausnahmen. Ich finde, es gehört zum Respekt dazu, dass wir das, was in den östlichen Bundesländern, ich will nicht mehr sagen neuen Bundesländern, weil es ist nicht mehr neu. In dem Moment, wo wir neu sagen, diskriminieren wir da schon wieder. In den östlichen Bundesländern, was die über 40 Jahre, als man sie noch DDR nannte, entwickelt haben, hatten wir hier in der alten BRD nicht so. Es gab verbindendes Essen von der Ostsee bis nach Sachsen, von Bautzen bis nach Erfurt, gab es eine Handvoll Gerichte, die gleich waren. Leccio zum Beispiel, Steak au Four. Und das sind
Jägerschnitzel.
Jägerschnitzel.
Soljanka.
Aber Jägerschnitzel wurde gemacht aus einer Wurst. Ne?
Genau. Das ist,
also Soljanka. Aber Soljanka gibt es sowohl mit dieser Jagdwurst der beschriebenen, als auch mit Fisch. War üblich. Oder auch in der vegetarischen Variante. So, und ich wollte einfach Ehre antun und sagen, es gibt da Birnen mit Klumpen. Das ist so eine nordöstliche Spezialität.
Was ist denn Birnen mit Klumpen?
Ja, siehst du wohl, ich habe drauf gewartet.
der Matthias tut so wissen, weil er
nein,
Koch ist.
Matthias hat gerade gesagt Spätzle. Spätzle und Klumpen sind eigentlich so, es gibt in Südwestdeutschland noch ein Gericht, das heißt Geheiratete. Da sind auch dickere Spätzle, so daumendicke Dinge.
Ah, so, okay.
So. Und das nennt man geheiratet. Da werden also Kartoffelspalten genauso dick wie Daumen geschnitten und Teig, Spätzleteig eigentlich so dick geschabt. Und das wird dann in der Mehl, schwitzig gemacht, in einer Rahmsoße serviert. So, und Klumpen ist so ähnlich, ist ein ähnlicher Teig. Und die werden dann in Birnensaft gegart, diese Klumpen mit den Birnen. Die Birnensaft machst du ein bisschen Zimt dazu, ein bisschen Zucker dazu, ein bisschen was du möchtest, Zitronenabrieb, bla bla bla. Und dann wird das gemeinsam mit die garen dann da drin in diesem Birnensaft, das wird ein bisschen dicklicher, natürlich, weil ja Mehl da drin ist, in den Dingen. Wunderbar, schmeckt wunderbar. Mohnpielen. Natürlich aber auch Leipziger Allerlei. Mhm. Oder Berliner Bollenfleisch. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, das steht uns gut zu Gesicht, nicht alles da immer zu verteufeln, sondern auch zu sagen, da gab es identitätsstiftendes Essen und das ist gut so.
Ich finde es großartig. Also großes Kompliment, allein das so zu kategorisieren und dann aber auch so klar wieder die Meinung zu äußern. Respekt. Ich bin deiner Meinung, neue, alte, totaler Quatsch. Nach über 20, 25 Jahren kann man nicht mehr von neu und alt reden. Deswegen östliche Bundesländer, toll. Jetzt gehen wir von der toten Oma mal zu Ulf. Kennst du tote Oma?
Entschuldigung, Matthias, noch eine Sache. Du hattest nach den zwei Kapiteln gefragt.
Ja?
Das zweite ist ein Kapitel jüdische Küche. Und darum geht es nicht, jetzt die moderne israelische Küche, die ja überall in Europa boomt. Und das heißt, das sind großartige junge, wirklich sehr innovative, kreative Köchinnen, die das populär gemacht haben mit tollen Aromen und schön. Mir ging es darum zu sagen, okay, wenn wir die alte DDR-Küche Ehre erweisen, was für Spuren gibt es denn auf der Kulinarik denn noch von jüdischem Leben? Weil das jüdische Leben gehörte in Deutschland bis Ende der 30er Jahren vollkommen zu uns. Mit ihren eigenen Traditionen. Wir lieben alle das italienische Essen. Ich weiß noch, wie in meiner kleinen Heimatstadt St. Ingbert in den 60er Jahren das erste italienische Restaurant aufgemacht. Das hieß Portofino. Deswegen habe ich es schon mal erwähnt. Das sitzt so drin. Das haben wir völlig aufgesogen und überall diese Lebensweise. Und wir haben aber völlig verdrängt, dass es in Deutschland noch viele Spuren jüdischer Tradition und jüdischer Kulinarik gibt. Und eben nicht das Moderne, das ist super, das gibt es in Berlin überall, das gibt es in den vielen Hotels, die Neni-Küche anbieten oder der in aller Munde gehandelte Otto Lengi. Und wenn du dann aber mal auf die Straße gehst, Klammer auf, Klammer zu, fragst, wie heißt denn Otto Lengi? Ja, Otto Lengi. Wie heißt er denn bitte? Naja, Otto Lengi. Nee, der heißt eben nicht Otto Lengi. Der heißt, der Otto Lengi ist der Familienname. Das heißt also, der heißt Jotam Otto Lengi. Otto Lengi ist wie Rach oder wie heißt du nochmal mit dem Familiennamen?
Tietke.
So. Ja. Das heißt, die meisten fallen dann schon tot um und ich mache jede Wette, gehe auf die Straße und frage die Leute nach Otto Lengi, wenn sie ihn kennen, sagen, ja, er heißt Otto und Lengi. Eben nicht. Also, Klammer zu, kleiner Spaß. Und das steht uns gut zu Gesicht, auch auf diese Spuren hinzuweisen. Und man wird fündig, sehr fündig, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich habe da Dinge nicht, um ein schlechtes Gewissen zu erzeugen oder sonst was, sondern um uns unserer Wurzeln und die Wurzeln auch von dem einen oder anderen Gericht einfach aufzuzeigen, steht uns auch gut zu Gesicht.
Absolut. Wollen wir nochmal zurückkommen zu den persönlichen Lieblingsgerichten, lieber Matthias? Ja.
Bist du in Verbindung zu einer Wurzel in deinem Lieblingsgericht oder wie definierst du dein Lieblingsgericht?
Zu einer Wurzel, fast zu einer Knolle zumindest. Also eines meiner Lieblingsgerichte sind Kartoffelpuffer. Tatsächlich aus den Kartoffeln meiner alten norddeutschen Heimat, also aus Gifhorn, Lüneburger Heide. Da gab es bei uns daheim immer regelrecht die Schlacht rum, weil die Mutter konnte gar nicht so schnell Puffer braten, wie wir Jungs die weggeputzt haben. Also mein Vater war da damals noch mit einem Mang dabei, mit auch gesegnetem Appetit. Aber heute tatsächlich Lieblingsgericht noch mehr. Heute sind richtig schöne Miesmuscheln aus der Bucht von Mont-Saint-Michel mit Weißwein, mit einer schönen, dicken Crème de Normandie, was man hier in Deutschland kaum mal bekommt. Aber das ist etwas, wo ich mich hineinlegen könnte. Mhm.
Wenn du jetzt gerade sagst, die Kartoffelpuffer, das ist auch im jüdischen Kapitel drin, die nennt sich dort Latkes.
Okay.
Und ist ein unglaublich traditionsreiches jüdisches Essen. Da kannst du nochmal sehen, es ist auch müßig jetzt zu sagen, was war zuerst da, die Huhn oder das Ei, die Henne oder das Ei. Darum geht's gar nicht, sondern nur zu sagen, diese Wurzeln sind immer noch da, wie der Hefezopf mit Mohn, den man Berches nennt, der auch mit Kartoffeln noch gemacht werden kann und das typische Frühstücksbrot war und im südwestdeutschen Raum noch sehr, sehr weit verbreitet ist.
Wollen wir noch weitergehen? Christian fragen, ob er noch ein zweites leckeres Gericht hätte?
Würde ich sagen, oder?
Naja, ich habe ja schon jetzt drei genannt. Also die zwei, die ich nicht mag. Okay. Eines, was ich sehr mag. Okay, und ein drittes noch. Also was für mich immer dazu gehört, ist ein Fisch. Und zwar am liebsten in weißen Fisch. Da kann ich mich reinsetzen, den saftig gebraten, wenn er frisch ist. Da reicht mir auch zum Beispiel dieses alte klassische Rezept Müllerinart. Aber ein bisschen Spinat dabei zum Beispiel. Oh, herrlich. Oder eine Meerrettichsoße dabei. Oh, es ist so herrlich.
Und dann einen weißen Seefisch oder einen weißen Süßwasserfisch?
Lieber einen weißen Seefisch.
Kabeljau
zum Beispiel. Mhm. Oder ein Steinbutt. Ich liebe ein schönes Stück Steinbutt. Mhm. Also so. Aber das ist dann auch im Hause Rach, wenn es denn das gibt, ein Sonntagsessen.
Ja, das muss man sagen.
Es kostet Geld. Und das heißt, ich möchte diese Würdigung dieses tollen Produktes dann auch gewürdigt wissen.
Abschließend deine Nummer 3.
Meine Nummer 3 ist ähnlich wie bei dir, aber anders. Kalbsrücken mit einer Morchelsoße. Am besten natürlich frische Morchel, nicht die eingelegten, sondern wenn du richtig welche findest im März, im April, da unten in den Rheinauen, damit zum schönen Kalbsrücken, der natürlich noch möglicherweise nicht totgebraten ist, sondern wirklich eine rosa ist, innen drin ganz saftig ist. Das mit Morchelrahmen herausragend.
Ja, aber ich gebe dir mal den Tipp, Morchelrahmen aus getrockneten Morcheln machen, ist viel intensiver. Und dann dazu frische Morcheln braten. Dann wird es ein richtig geiles Essen.
Tatsächlich mache ich es oft, dass ich die getrockneten Morcheln zu einem Pulver mache. Und mit dem Pulver quasi würze, ähnlich wie bei Pfifferlingen. Aber dann die frischen eben dann mit rein.
Sehr gut.
Schöner Biss.
Sehr gut.
Auf jeden Fall. So.
Lecker, jetzt habe ich Hunger.
Man sieht es dir gar nicht an, lieber Matthias. Aber ist euch eigentlich aufgefallen, was wir für einfache Gerichte wir aufgezählt haben? Nichts davon würde man in einem Koch, den Steinbutt schon, die würde man im Steiner Restaurant sicherlich bekommen, aber
also Kartoffelbloß. Auch, also Entschuldigung, das sind schon Luxusprodukte.
Ja, aber so. Es ist eine einfache Zubereitung eigentlich. Es ist nicht so abgespaced, weißt du, es ist nicht dekonstruiert, sonst wie 27 Mal noch.
Das sagt ja auch keiner als Lieblingsessen. Ich kenne keinen. Es wäre aber genauso fatal. Früher gab es mal so eine Mode, dass der gute Koch gesagt hat, der Hummer und Steinbutt, aber ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Ich gehe am liebsten eine Currywurst essen. Ja, wie albern ist das denn? Also wenn du das nicht magst, warum bereitest du es dann zu? So dummes Zeug. Also
Ja, aber kann es nicht sein, dass wir auch in der Gourmetküche manchmal an den eigentlichen Wünschen unserer Gäste so ein bisschen vorbeikochen, dass es vielleicht doch zu sehr um das Neue geht, um das Innovative, um das, was dann der Küchenchef noch nie gemacht hat, mit dem er sich absolut von allen anderen abheben möchte?
Vermutlich gibt es das, aber das wird es nie lange überleben, weil die Gäste stimmen einfach mit den Füßen ab, Punkt. Und wenn einer sich nur selbst verwirklicht und total an den Gästen vorbeikocht, wird er vermutlich nicht lange Spaß daran haben.
Wenn wir jetzt noch eine Runde über die Gastro reden, dann wird es unser längster Podcast ever, weil wir sind schon, glaube ich, bei über einer Stunde 15. Von daher lass uns noch zum Ende kommen und zu meiner absoluten Lieblingsfrage. Lieber Christian, wenn du für 24 Stunden mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen könntest und dessen Namen schalten und walten, sein Leben leben, mit seiner Frau ausgehen oder sonst was entscheiden dürftest, mit wem würdest du tauschen?
Putin.
Und was würdest du tun?
Den Krieg beenden.
Damit hätten wir das zum ersten Mal quasi einen Menschen, der doppelt genannt worden ist.
Ja, und aber lass mal nochmal weiterdenken. Krieg ist beendet und was machst du dann als Putin? Wie lebst du weiter auf einer Welt, die du massiv gestört hast?
Wenn es nur einen Tag, es ging um die Frage um okay, einen Tag. Ja, okay, also ja. Ich brauche einen Tag, um ja. das zu beenden, um ja. alle zurückzupfeifen. Dann musst du die Frage neu stellen.
Und dann nach mir die Sintflut. Weißt du, aus dem denn wird?
Okay, das lassen wir so stehen. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe zwei, drei Sachen gelernt. Ich habe dieses Headline-Denken, was Ulf und ich immer mal wieder so diskutieren, gelernt heute. Essen darf nicht stören. Ein ganz markanter Satz. Ne? Es war für mich persönlich eine Auszeit aus dem Alltag. Diese 60, 90 Minuten, die wir jetzt gerade hatten. Ich bin froh, dass ihr meinen Dresscode nicht interpretiert habt, als ich heute früh dann quasi aus dem Fenster rausgeschaut habt und dann quasi mein Hemd gewählt habe. Ich wollte auch.
Schwarz gesehen, ja. Ja,
genau. Matthias trägt Trauer.
Ja, genau, also das ist nicht mein Gemütszustand. Aber ich würde.
Als ich gesagt habe, Mensch, ich treffe den Ulf, so ein Scheiß, ja, so sieht's halt aus. Ja,
genau, das kann man jetzt interpretieren. Christian, ich schließe immer gerne so ein bisschen ab, bevor ich mich bedanke, und ich würde gerne aus deinem neuen Deutsche Küche Kochbuch einmal eine Passage rausführen. Lesen wollen für die Hörer, weil ich finde, das ist genau das, was wir heute auch so ein bisschen rausgearbeitet haben. Wir müssen nicht immer neidvoll in den Süden schauen oder den Orient und Asien als Quelle der Inspiration betrachten. Nein, auch wir haben wunderbare kulinarische Traditionen und Geschenke, die vielleicht ein bisschen entstaubt und in bester handwerklicher Tradition produziert, uns Köstlichkeiten bereitstellen, die wir nicht verbergen müssen und auch gerne in die Welt hinaustragen können. Und dann wird alles gut, habe ich jetzt hinzugefügt. Ja. Christian, herzlichen Dank für deine Denke, für dein Mindset, für die Zeit, die du uns geschenkt hast.
Ja, und danke euch für die intelligenten Fragen. Der Podcast hat ja die Chance, dass man mal eine Sekunde tiefer irgendwo einsteigt und wegkommt von der Schlagzeile, hinkommt zu einer Analyse, sehe, was wir über Mehrwertsteuer gesprochen haben oder über gastronomische Erfolgsdinge oder wie ich glaube, dass jeder Gastronom, Gastronomin nur bei sich selber anfangen kann, den Change hinzubekommen und nicht darauf zu warten, dass es andere macht. Danke
vielen
euch.
Dank.
Vielen Dank.